Wir sind bei Römer 4 stehen geblieben. Das letzte Mal war Friede dran. Du kannst aber hier auch nicht ins Papier.
Genau. Friede hat die Verse 1 bis 8 gemacht. Wer weiß noch, worum es ging? Von denen, die anwesend waren. Lang ist es her, genau, 2-3 Wochen.
Abraham und David als
Glaubensvorbilder.
Die halt auch durch Glauben gerettet worden sind. Genau. Und im Alten Testament waren.
Genau.
Im Prinzip aus Glauben gerettet zu sein, gab es schon im Alten Testament.
Genau. Die Gerechtigkeit kommt nicht aus Werken, sondern aus Glauben, habe ich mir aufgeschrieben. Abraham habe ich mir auch aufgeschrieben. Und es ist so, als ob es in diesen Versen so um den Anfang des Glaubens ging, wie es so anfing mit diesem ganzen Gerechtwerden durch Glauben. Das könnte man so überschreiben. Und ich mache heute weiter, und zwar von Vers 9 bis Ende. Hat mir ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich sagen, wenn Friede die Vorarbeit gemacht hat. Dass ich dann so wie immer aus einem ausgedrückten Lappen nochmal versucht, so die letzten Tropfen rauszuholen. Also kann sein, dass es ein bisschen kurz wird heute, aber nichtsdestotrotz lesen wir nochmal das ganze Kapitel 4. Ja, ich lese mal vor, dann ist es auch auf der Aufnahme drauf. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus den Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünde zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittener Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, aus dem Glauben Abrahams, der unser Vater aller ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Wir gehen das jetzt mal so ein bisschen Stück für Stück, also Vers für Vers durch, und ihr dürft mitmachen, damit es in der Hitze jetzt noch nicht so ermüdend ist. Was sagen die Verse 9 bis 10 jetzt erstmal aus? Was ist da euch so aufgefallen? In Bezug auf die Gerechtigkeit.
Da geht es ja darum, ob die Beschneidung von Abraham gerettet hat und wann die Rettung stattgefunden hat.
So. Also ich habe es mir so aufgeschrieben. Die Verse 9 bis 10 zeigen, dass die Gerechtigkeit nicht in der Beschneidung ist. Was bedeutet das also? Was können wir daraus schließen?
Äußere Zeichen helfen nichts.
Okay. Äußere Zeichen helfen nichts. Ich habe das mal so formuliert. Das heißt, dass die Gerechtigkeit nicht durch ein bestimmtes Ritual erlangt werden kann. Was heißt dies nun wieder?
Ich kann so viele Übungen machen, wie ich will, in Gesetzesdinge, um Gott zu gefallen, aber dadurch kriege ich dann Geld.
Genau. Durch äußere Rituale werden wir nicht gerettet, und es zeigt mir aber auch, wer hatte die Beschneidung? Jetzt mal so gefragt. Bei wem war die Beschneidung? Genau.
Hat Gott angeordnet.
Richtig, es war bei den Juden. Das heißt, wenn die Beschneidung mich nicht rettet, also als Zeichen, heißt es, dass es mich auch nicht rettet, wenn ich einer bestimmten Volksgruppe angehöre oder einem bestimmten Stamm, wie auch immer. Das heißt, meine Zugehörigkeit allein rettet mich auch nicht. Das heißt, die Beschneidung, das Ritual rettet mich nicht. Die Zugehörigkeit rettet mich nicht. Rettet mich nicht. Wann wurde denn dem Abraham die Gerechtigkeit zugesprochen? Das schließen wir mal aus. Beziehungsweise, das lesen wir. So.
Abraham glaubte dem Herrn.
Genau, Abraham glaubte ihm, und wann glaubte er ihm? Vor oder nach der Beschneidung?
Vorher.
Das heißt, das macht es wieder ganz eindeutig, dass der Glaube rettet. Kein Ritual, keine Zugehörigkeit. Verdienen kann ich es mir nicht. Ich kann da auch nicht hineingeboren werden. Finde ich echt genial. Das so zu sehen und wie gnädig Gott da auch ist, dass wir uns da nichts verdienen müssen, dass wir nichts machen müssen, dass er uns hilft. Ich habe mir auch aufgeschrieben, genauso ist es auch, können wir es uns nicht durch einen Ablassbrief kaufen. Das ist gewissermaßen auch eine Art Verdienen, wie die Menschen versuchen, es sich die Gerechtigkeit zu holen. Ich springe mal weiter zum Vers 13. Was steht da drin? Beziehungsweise, was kann man da entnehmen? Beziehungsweise, da seid ihr wieder mehr gefragt. Ich habe mal aufgeschrieben, durch die Gerechtigkeit des Glaubens wurde Abraham zum Erbe der Welt. Was bedeutet Erbe der Welt sein? Oder wie ist Abraham Erbe der Welt? Was meint ihr? Ich habe mir da ein bisschen schwer getan. Da würde ich mal gerne eure Meinung wissen.
Ja, der Erbe der Gläubigen, ja.
Ja, Erbe der Gläubigen. In Abraham wurden praktisch alle Völker gesegnet durch seinen Glauben. So habe ich es mir aufgeschrieben. Es hat mich mehr interessiert, was ihr mal so daraus nehmt.
Wir beerben den Abraham vielleicht, weil er geglaubt hat, das dürfen wir diese Spuren jetzt hineingehen und das im Nachhinein.
Freut mich ja, dass ihr das auch so seht. Genau.
Ja, alle, die glauben, wie Abraham, wandeln in den Fußstapfen von Abraham letztendlich. Steht ja in Vers 12. Eigentlich steht es ja da, gell?
Willst du mal vorlesen?
Vers 12. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war.
Danke. Genau. Gehen wir weiter, Vers Nummer 16. Was können wir hier Schönes rausnehmen? Lies mal vor. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Was fällt euch da so besonders auf? Oder was macht euch hier vielleicht auch Mut? Ich finde, das ist so ein Mutmachvers. Für verzweifelte Leute zum Beispiel. Ich habe es mir mal so aufgeschrieben. Vers 16 macht klar, dass man nur glauben muss. Nee, nicht nur glauben. Das macht auch einem Menschen Mut, der sich selbst vielleicht nicht für würdig hält, zu schwach hält. Ein Mensch, der vielleicht sagt, ich kann nicht gerecht werden, was auch richtig ist, denn ich selber kann mich nicht gerecht machen, wir haben ja vorhin gesagt, weder ein Ritual, noch es sich verdienen, noch hineingeboren werden, kann einen gerecht machen, sondern was müssen wir nur tun?
Glauben.
Nur glauben. Ist doch genial, oder? Manchmal könnte man fast meinen, das ist gemein, dass man nichts machen kann, um gerecht zu werden. Aber das ist eigentlich wieder schon so wie eine Lüge von Satan, der uns wieder verwirren will. Weil so auf die Art, was nichts kostet, ist nichts. Ne? Ist ja aber nicht so. Wenn wir etwas geschenkt kriegen, will man direkt etwas wieder zurückgeben. Oder man will es sich verdienen. Ich sage mal, von diesem Denken muss man hier wegkommen. Man muss einfach nur annehmen. Man muss glauben. Und das ist eigentlich das Leichteste, jetzt so theoretisch gesagt. Klar hat man immer wieder mal Zweifel, aber man muss wirklich nur glauben. Genau. In den Versen 18 bis bitte, Vers 22. Da haben wir so eine Überschrift drüber gemacht. Das ist so der, blöd gesagt, Schlüssel zu Abrahams Gerechtigkeit, der in diesen Versen so auch gezeigt wird. Und jeder Vers hat so etwas ganz Besonderes, so ein Schlagwort, sage ich mal, oder Schlagaussage, wie man es nennen will. Mag jemand kurz die Verse 18 bis 22 vorlesen?
Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll sein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und so nicht seinen eigenen Leib umgebracht, der schon gestorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erschrockenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet.
Vielen Dank. Ich finde die Verse echt genial, weil man da echt viel lernen kann. Jetzt gehen wir mal Vers für Vers durch. Vers 18. Was hat Abraham da ausgezeichnet?
Hat geglaubt auf Hoffnung.
Genau, Abraham hat auf Hoffnung hin geglaubt. Abraham hat erkannt, dass er ohne Gott verloren ist und deshalb Gottes Gnade braucht. Denn, wie wir lesen, wenn man auf sein Äußeres geschaut hat, er war ja schon 100-jährig, da war nicht mehr viel zu hoffen, oder? Also, normalerweise nicht. aber dennoch hat Abraham nicht auf sich geschaut, sondern auf den allmächtigen Gott, der alles zu tun vermag, der die Welt geschaffen hat. Und für ihn ist es ein leichtes. Und er hat geglaubt und vertraut. und hat auf ihn seine Hoffnung gesetzt. Und das ist ganz wichtig, dass auch wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Es ist praktisch wie der Friede das gesagt hat mit dem See, der zugefroren ist. Da, wo, wenn wir auf das Falsche unsere Hoffnung setzen, auf das dünne Eis, dann werden wir einbrechen. Wenn wir aber auf den wahren Gott unsere Hoffnung setzen, der wirklich die Kraft und die Macht hat, uns zu helfen, uns zu rechtfertigen, dann ist es wie, wenn wir auf dem festen Eis sind. So wie in Norwegen die LKWs dann praktisch über die Seen fahren können. Die sind im Winter schneller als im Sommer. Genau. Das heißt, Hoffnung auf Gott setzen. Vers 19, das können wir da lernen.
Dass er aus sich selbst aus nichts bringen konnte. Er selbst war erstorben. Und ich denke, dieses Bild, das Paulus auch dort gebraucht, so sind unsere guten Werke, unser vermeintliches Gutsein, ist im Grunde ein vermodernder Leib, der nichts mehr bringt. Da wo ich mich selbst baue, baue ich auch was.
Ich habe mir noch was rausgeschrieben, mir ist da etwas noch mehr ins Auge gestochen.
Er hat sein eigenes Leib nicht mehr geschafft, so oder so.
Ja.
Und dann denke ich mir von Sarah. Also er hat auch sein können nichts gegeben.
Er hat sich allein die Verheißung verlassen.
Hat sich die Verheißung verlassen, ja, richtig. Wie fängt denn der Vers 19 an?
Er wurde nicht schwach im Glauben.
Genau. Jetzt könnte man sagen, klar, Abraham, Glaubensvater, er war nicht schwach. War Abraham denn, ich sag mal, mental ein starker Mensch? Was meint ihr? Hatte er besonders viel Kraft mental gesehen? Hat ihn da irgendwas besonders ausgezeichnet? Hat er nicht ein bisschen gejammert, als er im Zelt lag und die Verheißung nicht kam?
Er hat es ja auf eigene Faust schon versucht, in Israel.
Ja.
Also, er war dann auch auf der einen Seite war stark, auf der anderen Seite war er auch wieder schwach.
Ich habe es mir so aufgeschrieben: Er wurde nicht schwach, weil er nicht auf die Umstände schaute, sondern wieder auf Gott schaute. David schreibt, hat ein Lied geschrieben, das in 2. Samuel 22, 23 steht. Also ich zitiere jetzt nur den Vers, also den Teil. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er hat auf Gott geschaut und hat so seine Kraft bekommen, das durchzuhalten, zu vertrauen. Wenn er auf seine Umstände geschaut hätte, wäre er so untergegangen wie Petrus. Aber er hat auf Gott geschaut. Und das hat ihm Kraft gegeben und das hat ihn gehalten auf dem, was er wirklich macht. Das fand ich so genial. Genau, Vers 20. Was fällt euch da so besonders auf? Oder was hat der Abraham so ausgezeichnet?
Er zweifelte nicht.
Genau, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. So, jetzt kann man da wieder ganz viel rausnehmen. Ganz toller Satz, finde ich. An was zweifelte Abraham nicht?
An der Verheißung.
An Gottes Verheißung. Was geschah stattdessen?
Er
wurde stark. Wodurch? Durch den Glauben, indem er was tat?
Die Ehre.
Er gab Gott die Ehre. Das sollten wir uns unbedingt merken, diesen Satz. Bin mir sicher, er wird uns oft helfen. Könnt ihr auswendig lernen. Hausaufgabe. Heute Mittag, so kurz vorm Mittagsschläfchen. Oder nach dem Mittagsschläfchen. Genau. Ein genialer Vers. Vers 21. Was hat ihn da ausgezeichnet?
Dass Gott es halten kann, was er versprochen hat.
Bei mir steht geschrieben, Abraham war überzeugt.
Bei mir steht aber gewiss, also das ist, da sehe ich immer die Realität um mich herum und sage, es ist nur alt gewordenes Wesen, da kann doch nichts mehr daraus werden. Und da verzagen wir. Und hier steht genau das Gegenteil. Da grüßt uns alle Gewissen, dass Gott da was machen kann aus diesem. Wo ich dich sehe, die Umstände um mich herum, sagen genau das Gegenteil von dem, was der Glaube fordert. Das provoziert.
Ja. Ich habe es einfach mal so grob zusammengeschrieben, was mich hier begeistert hat. Abraham war überzeugt, dass Gott sein Wort hält, dieses überzeugt, das hat mir so getaugt. Das fand ich so genial. Er war einfach überzeugt und hat daran festgehalten, an Gottes Wort und seiner Verheißung. Und dann gibt es wieder, wie der Friede immer so schön sagt, diese Schlüsselwörter, oder wie er sie nennt, dieses Darum. Das bezieht sich nicht auf diesen Vers 21. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerichtet. Ich denke, wir können sehr viel lernen aus Abraham. Und ja, es geht aber noch weiter. Ich bin hier noch nicht ganz fertig. Ich fasse nur mal kurz diese, beziehungsweise ich zähle nochmal diese Punkte auf, die mich so begeistert haben in diesen Versen 18 bis 22. Auf Hoffnung hin hat Abraham geglaubt. Er wurde nicht schwach. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, in dem er Gott die Ehre gab. Abraham war überzeugt und darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Dann kommen die Verse 23 bis 25, mehr mal vorlesen.
Nach Luthertext, das ist aber geschrieben, nicht allein um seinen Willen. Dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unser Willen, welchem es soll zugerechnet werden, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt.
Danke. Ich finde das so genial. Ich finde, jede Predigt sollte mit dem Evangelium abgerundet werden. Und dieses Kapitel wurde auch mit der guten Botschaft abgerundet. Jesus ging für uns ans Kreuz. Er erlitt die schlimmste Hinrichtung, die es damals gab. Kein Römer durfte so getötet werden. Aber was noch viel schlimmer war für Jesus, war, dass er vom Vater getrennt wurde. Er nahm unsere Schuld auf sich, er wurde zur Sünde. Und Gott ist so heilig, dass er nicht mehr bei ihm sein konnte. Und diese Trennung, das war das Schlimmste für Jesus. Abgesehen von all dem Üblen, was er erleiden musste, all die Schmerzen, diesen Spott, diesen Hohn, da haben die Pharisäer und Priester, die haben da noch schön gelästert, immer noch versucht, einen draufzusetzen. Aber er tat das für uns. Er starb für uns am Kreuz und nahm unsere Sünden auf sich, hat für uns bezahlt, aber dabei blieb es nicht, dass er gestorben ist, sondern er wurde am dritten Tag auferweckt. Und ja, jetzt lebt er und mit ihm dürfen wir leben, mit ihm haben auch wir das ewige Leben bekommen. Das fassen so diese Verse zusammen. Und wir müssen nicht mehr tun, als nur glauben. Ganz einfach, ganz leicht. Klar ist das Christenleben nicht leicht, nicht immer leicht. Es ist auch ein Kampf, heißt es, das ist mein Taufvers, kämpfe den guten Kampf. In manchen Situationen versteht man es dann, warum es ein Kampf ist, weil es nicht immer leicht ist. Besonders in der heutigen Gesellschaft, der es viel zu gut geht, die vom Glauben nichts wissen wollen, die falsche Vorstellung haben, dass der Glaube eine Spaßbremse ist und gar nicht verstehen, dass es das Einzige ist, was wirklich Freude gibt, auch in schweren Zeiten. Ja, lasst uns das nicht vergessen, wie der Kult ist, besonders die Verse 18 bis 22, kann man immer wieder Mut schöpfen. Genau. Und vergesst es vor allem nicht weiter zu sagen, die gute Botschaft. Genau. Wenn jemand sonst noch Fragen hat oder Anmerkungen, könnt auch gerne danach noch zu mir oder jemand anderem kommen.
Wir beten noch. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns in Christus erlöst hast. Und du weißt, wie unser Glaube manchmal angefochten ist. Und dann dürfen wir Zuflucht nehmen, auch mit einem angefochtenen Glauben zu dir. Nicht unser Tun, nicht unsere Leistung, sondern wir vertrauen dir, Herr Jesus. Du wirst es recht machen. Und du kommst zurecht auch mit unserem Leben, mit meinem Leben. Danke dafür. Und so bitten wir dich, dass du uns doch begleitest in die Woche jetzt hinein und danken dir, dass du das zugesagt hast, dass wir dich, den wir nicht sehen, du alle Tage bei uns bist. Amen. Amen.